in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde am Lagrange-Punkt 2 befindet sich ein ganz fantastisches Instrument, nämlich das James Webb Space Teleskop, was fantastische Aufnahmen den Wissenschaftlern bietet, fotografiert. Und da gibt es eine Meldung vom Max-Planck-Institut für Astronomie, nämlich James Webb Space Teleskop fotografiert Überschallgasjet eines jungen Sterns. Hierzu begrüße ich ganz herzlich Dr. Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Was hat man gefunden? Was ist das Besondere an diesem Gasjet? Also, wenn man auf Ihre Internetseite geht, sieht man ein ganz fantastisches Farbfoto, was einen nach beiden Seiten von einem Zentrum ausgehenden Jet präsentiert in verschiedenen Farben. Was hat man sich darunter vorzustellen? Denn wir können das leider ja unseren Hörerinnen und Hörern nicht zeigen.
Ja, genau. Ja, das ist ein Phänomen, das kennt man schon lange. Das hat was mit Entstehung von Sternen zu tun. Und wenn Sterne entstehen im ganz frühen Stadium, wie es hier ist, dann sammeln sie noch eine Menge Material aus der Umgebung auf, also Gas und Staub, wie wir das nennen. Aber dieses Objekt ist halt nicht in der Lage, all dieses Material bei sich anzusammeln und ein Großteil davon wird wieder abgestoßen. Und das ist dann das, was wir als sogenannten Jet sehen. Das ist dann Gas, das dann mit hoher Geschwindigkeit von diesem Objekt in zwei entgegengesetzten Richtungen dann weggeschleudert wird. Und das trifft dann eben auf die Umgebung, reagiert auf die Umgebung, auf das Gas, was dort schon ist, und das produziert so Schockfronten, Stoßfronten. Und das macht eben, dass das gesamte Gebilde fantastisch anfängt zu leuchten, auch insbesondere im Infrarotbereich.
Dieses Objekt ist etwa 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Perseus. Und da es hier verschiedene Farben hat, die Farben haben ja auch eine gewisse Aussage. Was kann man daraus lesen?
Ja, also hier ist es eben anders, als man sonst oft auf solchen Abbildungen sieht. Also man sieht hier durch die Farben jetzt nicht direkt, ja, ich sag mal, die Temperaturstrahlung, wie man es vielleicht von Oberflächen von Planeten oder von Sternen kennt, sondern was man hier hauptsächlich sieht, sind die Strahlungen, die von gewissen Gasen ausgehen. Also dadurch, dass dieses Gas, was jetzt entlang dieses Jets in die Umgebung zurückgeworfen wird, mit anderem Gas stößt, wird das angeregt. Also ähnlich wie in so einer Leuchtstoffröhre. Und dann fängt das an zu leuchten. Und jedes Gas, jeder Gasanteil leuchtet eben bei anderen Wellenlängen, bei anderen Farben. Und das ist halt, was man da sieht. Und typischerweise, was man hier findet, ist eine Menge natürlich Wasserstoff, der hier schön leuchtet, aber auch Kohlenmonoxid. Und das sind die beiden häufigsten Gase, die man überhaupt in molekularer Form auf jeden Fall im Weltall finden kann.
Was auch auffällt, ist, dass es innerhalb dieser Jets auch nochmal zusätzliche Verwirbelungen gibt.
Ja, genau. Da muss man ein bisschen zwei Phänomene, glaube ich, unterscheiden. Also ein Phänomen, was man sehr häufig sieht in diesen Jets, ist, dass man, wenn man da in den Zentralbereich reinguckt, also das ist erstmal relativ breit, was da rausgeht vom zentralen Protostern, da ist ein schmaler Bereich, das ist der eigentliche Jet und der weist oft so kleine Knoten auf. Also das weist darauf hin und dann wissen wir auch, dass eben das Gas nicht kontinuierlich abgegeben wird, was auch gleichzeitig heißt, dass dieser zentrale Protostern auch nicht kontinuierlich Gas auf sich auffallen lässt oder in sich vereinnahmt, sondern es geht halt in regelmäßigen Stößen. Und diese einzelnen Stöße, die werden dann eben durch diese Knoten, die man entlang dieser Schnur sozusagen sieht, dann sichtbar. Auf der anderen Seite, was man jetzt gerade in diesem Objekt sehen kann, wenn man sich das genau anguckt, und das geht halt eigentlich nur besonders gut jetzt mit diesem Webb-Teleskop wegen der fantastischen räumlichen Auflösung, da findet man, dass in der Nähe des zentralen Objekts ja dieser Jet eben nicht gerade ist, sondern irgendwie ein bisschen darauf hindeutet, dass das hin und her wackelt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass sich halt im Zentrum wahrscheinlich nicht nur ein Protostern, sondern zwei befinden, sodass wir wahrscheinlich hier Zeugen der Geburt eines Doppelsterns sind.
Oder unter Umständen vielleicht noch mehr? Oder ist das eingeschränkt, dass es maximal nur zwei sein können?
Das können natürlich noch mehr sein. Aber ja, also man hat natürlich auch so eine gewisse Abschätzung für die Zentralmasse gemacht von diesem Objekt. Das ist jetzt gerade noch nicht wahnsinnig viel. Das ist so eine zehnte Sonnenmasse ungefähr. Und ja, wenn man sich anguckt, was denn in der Umgebung noch vorhanden ist, ist vielleicht noch mal doppelt so viel da. Also ich sag mal, das ist schon jetzt schon relativ wenig für 2 Sterne. Ob es mehr als 2 Sterne werden, das weiß ich nicht. Also das ist halt schwer zu sagen. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich.
Wird dieses Objekt nun weiter noch beobachtet oder hat sich das jetzt erstmal erledigt mit dieser Beobachtung?
Das Interessante ist, was wir jetzt veröffentlicht gesehen haben. Also wir sind ja auch Teil eines riesigen Konsortiums. Also das ist eine ganze Arbeitsgruppe mit internationalen Partnern und die haben unterschiedliche Aufgaben. Aber was wir jetzt gesehen haben, sind jetzt erstmal die Aufnahmen mit 2 Instrumenten des Webb-Teleskops. Das ist einmal NIRCam, das ist die Kamera in der Infraroten, und NIRSpec, das ist der Spektrograph in der Infraroten. Aber es gibt auch noch Aufnahmen mit MIRI, das ist das Mittelinfrarotinstrument, aber die wurden jetzt noch nicht publiziert, weil da typischerweise die Prozessierung noch ein bisschen länger dauert. Und da können wir sicherlich noch einiges mehr erwarten, also insbesondere was jetzt die Zusammensetzung dieses Jets betrifft. Also mit diesen Infrarotbeobachtungen finden wir jetzt eher die hoch angeregten Moleküle. Ja, aber es kann dann gut sein, dass wir da jetzt noch viel mehr sehen. Ja, also was weiß ich, vielleicht Wasser und solche Dinge. Und das ist durchaus möglich und das geht eigentlich dann eher im mittelinfraroten Bereich und das wäre dann halt etwas, was wir mit MIRI zu erwarten hätten.
Ich lese auch unter anderem, dass die Geschwindigkeit dieser Jets 80 bis 100 Kilometer in der Sekunde betragen. Das wäre natürlich auch für unsere Raumfahrt hochinteressanter Antrieb.
Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit und auch gerade in der Umgebung heißt das eben, deswegen sagt man auch, das ist ein Überschalljet, das eben durch die Umgebung, das umgebende Gas legt ja auch sowas fest wie eine Schallgeschwindigkeit. Also das ist auf jeden Fall Überschallgeschwindigkeit. Allerdings muss man sehen, dass, sag mal so, die Geschwindigkeit und der Impuls, der dazu führt, dass jetzt halt diese Umgebung, dieses Gas in diesem Jet anfängt zu leuchten, diese Geschwindigkeit ist wahrscheinlich geringer, weil halt die Umgebung sich auch bewegt und sich mitbewegt und das weiß man jetzt noch nicht so richtig genau, wo jetzt da genau die Geschwindigkeiten liegen. Aber richtig, wenn man jetzt sozusagen vom Zentralobjekt die Geschwindigkeiten misst, dann liegen wir bei etwa 100 Kilometer pro Sekunde. Das ist schon echt gewaltig, ja. Aber für solche Objekte völlig normal.
Es gibt eine weitere interessante Meldung. Wasser in einer Zone entdeckt, in der gewöhnlich erdähnliche Planeten entstehen können. Ich will es mal so vorsichtig formulieren. Ebenfalls entdeckt mit dem James-Webb-Teleskop. Was können Sie uns hierzu noch sagen?
Ja, das ist eine ganz interessante und spannende Beobachtung. Das ist jetzt auch wieder, was eben auf MIRI, dem Instrument MIRI beruht, wo ja auch das MPIA sehr viele Beiträge zugeliefert hat, technischer Art. Also was jetzt hier beobachtet wurde, das ist eine typische Scheibe um einen sich noch bildenden Stern, aber etwas im späteren Stadium, was wir eben mit dem Jet da betrachtet haben. Und solche Scheiben bilden sich halt typischerweise um solche Sterne aus. Und diese Scheiben aus Gas und Staub, das sind dann eben die Zonen, wo dann Planeten typischerweise entstehen. Und bisher war es immer so, dass man gedacht hat, in den innersten Bereichen, nah am Stern, da sind wahrscheinlich die Bedingungen so extrem, dass wir dort wahrscheinlich niemals Wasser finden können. Also sicherlich nicht in flüssiger Form, aber auch nicht in gasförmiger Form, weil halt das Wasser durch diesen extremen Situationen da ja auseinanderbricht in die Einzelbestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und das wäre natürlich ein Problem für potenzielle Gesteinsplaneten, ähnlich wie die Erde, in der Hinsicht, dass man sich fragen muss, wo bekommen die denn eigentlich ihr Wasser her später? Und jetzt hat sich allerdings rausgestellt, und das ist jetzt wirklich etwas ziemlich Neues für diese Art von Objekten, dass man jetzt hier im Zentralbereich, da eben, wo man typischerweise erwartet, dass dort Gesteinsplaneten wie die Erde entstehen, eine ziemlich große Menge an Wasser doch vorhanden ist. Und das ging jetzt auch wieder zum Glück nur mit dem Webb-Teleskop, weil das so wahnsinnig empfindlich ist. Viel empfindlicher, was man bisher konnte. Und das ist natürlich toll, weil jetzt hätte man möglicherweise eine sehr einfache Art, wie man solche Gesteinsplaneten mit Wasser versorgen könnte, ganz am Anfang. Also bisher war ja immer die Idee, dass das Wasser später beispielsweise auf die Erde gekommen ist durch Kometen, durch Asteroiden aus den Außenbereichen. Und das ist möglicherweise, zumindest bei einigen Objekten, wahrscheinlich gar nicht notwendig. Ja.
Wobei ich immer der Meinung bin, dass sie das Wasser auch ausgebrütet werden konnte bei der Entstehung unserer Erde, also in der Entstehungsphase.
Ja, genau, das ist genau das, was jetzt damit eben auch propagiert wird. Das war bisher halt eben gedacht, dass es eher unwahrscheinlich ist, weil dafür muss ja bei der Entstehung des Planetenkörpers Wasser vorhanden sein. Und das war bisher halt gedacht, dass das nicht der Fall ist, jedenfalls nicht im Zentralbereich von solchen planetenbildenden Scheiben. Außen ja, da gibt es eine Menge, aber innen wahrscheinlich eher nicht, war immer die Annahme. Und jetzt hat man gesehen, okay, wenn sich so ein Planeten dann möglicherweise bildet im Zentralbereich, wird er wahrscheinlich eine Menge Wasser in seine Struktur mit aufnehmen. Und das kann dann eben mit der Zeit eben mehr oder weniger ausgeschwitzt werden. Das ist so die Spekulation, sodass sich daraus dann eben auch an der Oberfläche Wasser bilden kann, erstmal als Dampf und dann vielleicht später auch flüssig.
Zum Schluss möchte ich noch auf eine Veranstaltung kommen, nämlich der Tag der offenen Tür beim Max-Planck-Institut für Astronomie. Was können Sie unseren Hörern hierzu noch mitteilen? Wann ist das und was wird geboten und wo wird es geboten?
Ja, also wir vom Max-Planck-Institut für Astronomie und auch direkt nebenan das Haus der Astronomie, das ist ja diese Einrichtung für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit, haben jetzt seit 8 Jahren keinen Tag der offenen Tür gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, mal wieder einen Termin zu finden. Und ich weiß, gerade in der Region hier sind viele Leute, die warten darauf. Und der Termin ist der 14. Oktober, das ist ein Samstag. Und da haben wir von 10 bis 17 Uhr hier ein Programm vorbereitet. Das ist natürlich ganz schön vielfältig. Natürlich wird die Wissenschaft hier bespielt. Also die ganzen Abteilungen sind bereit, Fragen zu beantworten. Sie demonstrieren auch, was in den letzten Jahren alles Neues entdeckt wurde. Natürlich spielt das James Webb eine Rolle. Und ja, es werden Experimente vorgeführt, es werden Videos gezeigt. Wir haben Vorträge zu den verschiedensten Themen. Und im Haus der Astronomie, da gibt es ein Planetariumsprogramm, was wir gerade vorbereiten. Aber auch was für Jugendliche und Kinder, da gibt es dann spezielle Angebote. Also da ist reichlich was los. Und naja, und wir haben natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, dass man sich hier oben auf dem Königstuhl in Heidelberg auch ein bisschen was zu essen besorgen kann. Also dafür ist auf jeden Fall gesorgt.
Es wird keiner verhungern und das ist eine gute Nachricht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.